Kajakradio.
Eine interessante Frau mit einem bewegten Leben ist heute zu Gast in Talk um 5 im Diakradio. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich. Mein Name ist Wolfgang Wegner. Ja, eine Frau mit einem bewegten Leben, auch mit einem bewegenden Leben. Isabel Müller, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Ich will unseren Gast zunächst einmal ganz kurz vorstellen. Wir werden dieses Bild im Laufe der nächsten 2 Stunden noch konkreter machen. Isabel Müller ist geboren in Frankreich als Tochter einer Vietnamesin und eines französischen Vaters. Der Vater hatte die Mutter während des Ersten Vietnamkriegs 1958 kennengelernt. Sie ist dann später zu ihm nach Frankreich gekommen. Beide haben in der Nähe von Tours eine Familie gegründet. Die Familie lebt in ärmlichsten Verhältnissen. Isabel war das 5. Kind. Über ihre Erlebnisse als Kind, Jugendliche, dann als Erwachsene in einer Familie, die von der Gewalt des Vaters geprägt war, aber auch von der enormen Stärke der Mutter in einer Welt des latenten und offenen Rassismus. Darüber hat Isabel Müller ein Buch geschrieben, Phönixtochter, erschienen 2009 im Krüger Verlag. Wir werden in den kommenden 2 Stunden über dieses Buch und über dieses Leben sprechen. Und meine Frage gleich zu Beginn ist eine ziemlich grundsätzliche an Sie, Frau Müller. Sie leben ja heute komplett anders als Ihre Familie damals in Tours. Und die Gewalt, der Missbrauch durch den Vater lange vorbei. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben. Ist das eine späte Form der Verarbeitung, eine späte Form der, na, sagen wir mal, Therapie?
Nein, ich brauche keine Therapie, weil mein ganzes Leben ist an sich eine Entwicklung. Ich habe mich so entwickelt und so selbst geheilt, indem ich immer wieder über die Sachen nachgedacht habe. Da habe ich Gott sei Dank niemanden gebraucht. Allerdings habe ich das Glück gehabt, dass ich immer wieder liebe Menschen getroffen habe im Laufe meines Lebens. Menschen, die mir manchmal eine Richtung gewiesen haben oder gezeigt haben, dass es sich lohnt, Vertrauen zu schenken.
Ich habe eine andere Talksendung mit Ihnen gesehen, ich sage mal einen Konkurrenzsender. Da wurden Sie immer untertitelt mit Missbrauchsopfer. Und das fand ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen zu knapp. Also das so zu verkürzen auf diese Rolle, denn ich weiß nicht, ob Sie diesen Rückblick so verengt wirklich sehen wollen.
Das sage ich auch so, klar. Missbrauchsopfer, das klingt erstmal PR-mäßig gut. Es verkauft sich gut, wenn man in der Lage ist des Opfers, weil da wird man bemitleidet und da interessieren sich die Menschen einfach für solche Menschen, die etwas Schlimmes, Schreckliches erlebt haben. Aber das ist wahr, meine Geschichte ist eigentlich die Geschichte eines Lebens. Es sind viele Geschichten beinhaltet in meinem Buch, weil ich sehr viel erlebt habe. Und das begrenzt sich nicht nur auf das Thema Missbrauch.
Ich meine, was Sie natürlich erlebt haben, wir werden darüber noch sprechen, ist eine starke Prägung, die man natürlich erlebt. Man kann sich als Außenstehender nicht vorstellen, nicht nachvollziehen, was Sie erlebt haben. Ihre Familie jetzt hat auch nicht alles gewusst.
Nein.
Das heißt, die haben auch das Buch erst gelesen und
genau, genau. Und alles erfahren. Also mein Mann hatte vor 25 Jahren ganz leicht von mir gesagt bekommen, dass etwas war in meiner Kindheit, dass Sachen geschehen waren, schlimme Sachen, die mir mein Vater angetan hatte, aber mehr darüber hatte ich ihm nicht offenbart. Und ich war damals nicht bereit und nicht in der Lage, auch, glaube ich, seelisch wirklich in tiefen Einzelheiten das Thema zu beschreiben. Und meine Kinder haben es erst erfahren, als das Buch kurz vor der Veröffentlichung stand. Das war eine Pflichtlektüre. Und damit meine Kinder wissen eigentlich, wer ihre Mutter ist und was sie alles mit sich trägt.
Wie waren denn die Reaktionen?
Ja, die beiden haben gesagt, das sei keine Lektüre für Mimosen. Es ist schon sehr hart gewesen für sie, das zu lesen. Das ganze Leid haben sie nicht vermutet. Diese dunkle Vergangenheit haben sie nicht vermutet, weil sie beschreiben mich immer wieder als lustige, lebendige Mutter. Und sie hätten nie gedacht, dass ich so tiefe Wunden trug. Aber sie waren sehr stolz auf mich.
Diakradio mit Talk um 5 heute mit Isabel Müller, die einen schweren Weg hinter sich hatte, vor vor allem in der Kindheit. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf die Reise in die Vergangenheit begeben. Und ja, Ihr Vater, Frau Müller, war Soldat im Vietnamkrieg. Nicht der Vietnamkrieg der Amerikaner, sondern der sogenannte Erste Indochina-Krieg, der 1946 bis 1954 stattfand. Und auch die Franzosen, die diesen Krieg geführt haben, haben ein Trauma erlebt. Und als ich angefangen habe, das Buch zu lesen und so die ersten Situationen gelesen habe, in denen Ihr Vater zunächst ihre Geschwister auch geschlagen hat, seine Wutausbrüche, habe ich gedacht, er war Vietnam, dann auch Algerien, auch ein brutal geführter Krieg, ob das nicht auch, ohne etwas entschuldigen zu wollen, aber ob das ihm auch ein Trauma bereitet hat.
Gewiss, also ich glaube wirklich, dass da eine Ursache zu finden ist, zudem mein Vater als 17-Jähriger schon nach Tunesien geschickt wurde. Dort hatte er auch ein Jahr lang gelebt, also verbracht als Soldat. Und als Kind hatte er auch eine schwere Kindheit gehabt. Er wurde als Halbwaise geschickt ins Militärinternat. Also ich glaube mit 8 Jahren bis 17. Und ich glaube, da war das sehr, sehr hart. Also diese Gedanken habe ich natürlich auch gehabt beim Schreiben.
Er war Berufssoldat.
Er war Berufssoldat, so wie der Vater auch. Also die ganze Familie hatte Berufssoldate. Und mein Urgroßvater ist gefallen beim Ersten Weltkrieg, dann mein Opa ist gefallen im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also das
Krieg spielt da eine ganz große Rolle in der Familie
ihres
Vaters.
Ja, ein Junge musste Soldat sein.
Wir wollen auch ein bisschen etwas aus dem Buch hören. Und zwar gibt es ja eine Szene, einen Moment. Sie waren ja zunächst, kann man sagen, Lieblingskind des Vaters. Er hat sie zunächst noch ein bisschen verschont.
Ja.
Und die Brüder hatten da mehr zu leiden.
Ja, also die Brüder, meine Brüder wurden ja eher verprügelt und verdonnert, harte Arbeiten zu erledigen. Und meine Schwester und ich mussten uns um den Haushalt kümmern. Also Wäsche und bügeln und kochen und abspülen. Das war die leichtere Arbeit, ja. Da waren wir ein bisschen aus seinem Schussfeld.
Mhm. Ja. Gerade beim Stichwort Geschwister, ich habe so bis zur Hälfte des Buches gedacht, aber immerhin, die Geschwister haben zusammengehalten.
Ja.
Aber gegen Ende, da gab es ja auch ein Auseinanderleben und mit ihrer größten Schwester, glaube ich.
Schwester,
ja, da gab es ja auch einen Konflikt.
Ja, später. Also später gab es diesen Konflikt, als wir erwachsen waren, also als wir beide Frauen waren. Da gab es natürlich den Konflikt, als ich meinen Mann kennenlernte und als sie sich in einer Ehe befand, in der sie nicht glücklich war. Ja, da gab es ein paar Reibungen und Auseinandersetzungen, weil man hat schließlich jahrelang auseinander, also entfernt voneinander gelebt und man hat sich entfremdet irgendwie. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir uns aus den Augen verloren haben. Und wir sind, muss ich auch noch dazu sagen, sehr stolz. Und in der Familie, alle 5 Kinder sind sehr stolz und keiner wird den ersten Schritt machen. Und diejenigen, die den ersten Schritt mal getan haben, sind es leid, es nochmal zu tun. Und ja, man lebt einfach weiter.
In der Geschichte, als alle noch klein waren, gab es eben einen Moment, da bat ihr Vater sie, er sagte, sie sollen einen Stock holen,
ja,
damit er den Bruder schlagen kann. Und das war für sie auch so ein Schlüsselerlebnis.
Ja.
Können wir das mal hören?
Ja.
Von Ihnen gelesen, von Isabel Müller gelesen, aus dem Buch Phönixtochter.
Genau, also man muss dazu sagen, dass mein Vater inzwischen eine gewisse Ordnung hatte im Haus und da gab es einen Stock, eine Geißel, die in der Küche abgestellt war und als dies zerbrach, schäumte mein Vater vor Wut. Und das ist gerade die Stelle, als meine Geschwister etwas angestellt hatten und als mein Vater meine Geschwister bestrafen wollte. In der Schule, die ich inzwischen auch besuchte, erfuhren wir, was es mit Aprilstreichen auf sich hatte. Wir waren begeistert. Ausgerüstet mit einer Säge begaben wir uns in das Elternschlafzimmer. Nach kurzer Überlegung stand der Plan fest. Helene und Daniel hoben das Bett hoch, während Marcel und Jean-Pierre sich mit einer Holzsäge am linken vorderen Bettfuß zu schaffen machten. Mittendrin zögerten alle für einen Moment, doch da war es bereits zu spät. Das abgesägte Stück klemmten sie anschließend wieder hochkant unter das Bein. Es war noch nicht lange her, dass mein Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, an unserer Hausseite einen Bunker zu graben, in dem wir im Falle eines Krieges, der, wie er sagte, so gut wie feststand, Schutz finden würden. Der harte Kalkfels unter der Erdschicht machte dem Vorhaben ein Ende. Ausgerechnet an diesem 1. April ließ mein Vater frustriert alles stehen und liegen und beschloss, sich eine Weile hinzulegen. Unsere Spannung wuchs. Mit einem lauten Knall krachte das Bett schräg auf den Boden und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Laut schimpfend knöpfte sich mein Vater meine Geschwister vor. Mit dem Hinweis auf den 1. April gestanden sie zwar alles sofort und versuchten, ihn zu einem Lachen zu bewegen, doch das nützte nichts. Der Stock kam zu seiner ausgiebigsten Einsätze. Meine Mutter und ich mussten ohnmächtig zusehen. Marcel kam als Erster dran. Wie üblich bückte er sich und täuschte Schmerzensschreie vor, während er mir heimlich zublinzelte. Sein Theater wäre vielleicht durchgegangen, doch als der Stock zerbrach, lachte Marcel meinen Vater aus. Damit eskalierte die Sache. Meloine zog den Jungen beiseite. »Genug«, sagte sie, »sei nicht so hart zu ihm.« Vor Wut schäumend schrie mein Vater sie an. »Du verdirbst deine Kinder. Jetzt werden sie etwas erleben. Sie werden nichts mehr zu lachen haben.« Er drehte sich zu mir um. »Los«, befahl er, »geh hinaus und bring mir einen anderen Stock.« Überrascht stand ich nur still da, mit weit aufgerissenen Augen, bis sein lautes »Beeilung« mich aus meiner Lethargie riss. Ich rannte in den Garten und machte mich auf die Suche nach einem Stock. Doch keiner schien mir geeignet. »Sie sind zu dick«, dachte ich, »sie werden ihnen zu sehr wehtun.« Ich suchte fieberhaft weiter und mein Einsatz lohnte sich. Ich fand ein passendes Stück, ein federleichtes, fingerdickes Bambusrohr. Stolz über meine List rannte ich ins Haus zurück und reichte es meinem Vater. Doch nun begann der Albtraum erst. Unter der durch die Luft sausenden Rute, die sich elastisch bog und einen schneidenden Pfeifton von sich gab, schrien und hüpften meine Geschwister, wie ich es noch nie gesehen hatte. Ich verschwand weinend nach draußen, mir schwante, dass ich alles falsch gemacht hatte. Als meine Brüder und meine Schwester später nachkamen, schimpften sie gar nicht mit mir. Sie untersuchten vorsichtig die heftigen roten Striemen auf ihrer Haut und sagten nur, »Du hast es gut gemeint, aber das war voll daneben, Bengelstück.« Ich nahm mir vor, es das nächste Mal besser zu machen. Für Marcel gab es kein nächstes Mal. Mein Bruder verließ uns, noch bevor er 14 Jahre alt war.
Wir haben vor der Musik einen ersten Eindruck von dem Buch bekommen und auch von den Erlebnissen, die sie hatten. Damals, als der Vater die Kinder geschlagen hat, gab es ja auch einen Moment der Hoffnung, dass von außen Hilfe kommen könnte, denn der Schuldirektor hat es gemerkt. Hat auch den Vater angesprochen, glaube ich.
Ja, richtig. Erstmal wurden meine Eltern bestellt, also mein Vater wurde bestellt und dort hat er behauptet, dass das Kind gefallen sei. Und ja, er hat es geklärt. Aber nach einigen Wochen haben die Lehrer gemerkt, dass es neue Striemen gab auf den Rücken meiner Geschwister. Und dann besuchte uns der Direktor daheim. Und er hat die Sachen klargestellt, ja, gemeint. Also jetzt aufhören, die Kinder zu schlagen, bitte, weil sonst muss ich sie anzeigen. Dann muss ich das an die Behörde melden.
Und der Vater hat reagiert mit Bestrafungsritual, mit neuen. Ja. Der hat einfach das System geändert.
Er hat das System geändert, ja. Es war viel disziplinierter, also nach Stufen. Je nach Schwere der Tat wurden wir bestraft, ja. Und so geschlagen, dass man das von außen nicht mehr sah.
Aber die Hölle für sie begann natürlich erst dann, als der Vater sich an ihn vergangen hat.
Ja, das war später. Das war einige Jahre später, als ich 8 Jahre alt war. Ja.
Wie lange dauerte das dann?
9 Jahre lang, bis ich 17 war.
Es ist nicht vorstellbar, wie man das durchhält.
Es ist eine verdammt lange Zeit, ja, sage ich Ihnen. Klar.
Und es ist ja auch spürbar in dem Buch, dieser Konflikt, auch, den Sie hatten. Sie haben ja auch mal versucht, nach außen Signale zu geben.
Ja.
Aber der Moment, es gab auch Momente, wo sie hätten was sagen können.
Ja,
und
richtig.
Sie haben es dann nicht getan. Warum nicht?
Ja, das ist die Frage, die mir oft gestellt wird. Klar, ich hatte für mich persönlich meine Gründe. Ich habe wirklich einmal die Möglichkeit gehabt, mich meiner Mutter zu offenbaren. Und das Problem war, dass ich eine sehr innige Beziehung hatte zu meiner Mutter. Sie hat mir schon, als ich sehr klein war, ihre Lebensgeschichte erzählt. Eine sehr bewegte Lebensgeschichte mit viel Leid. Und ich habe meine Mutter wirklich vergöttert und bewundert für diesen Mut, den sie hatte im Leben. Und ich habe sie wirklich abgöttisch geliebt, heute noch. Und dann kamen diese Sekunden, in denen ich dachte, zerstöre ich jetzt ihr Leben, indem ich ihr beichte, dass ihr Ehemann, dass der Mann, der wirklich jede Nacht an ihrer Seite verbringt, mich missbraucht? Was werden dann die Konsequenzen sein? Wie wird die Frau reagieren? Sie wird ihn bestimmt bestrafen, sie wird ihn vielleicht umbringen. Und dadurch, durch diese Tat, hätte ich sie ins Gefängnis geschickt. Und das ist etwas, was für mich unerträglich war. Weil sie hat es sehr schwer gehabt in Frankreich. Also es war nicht die moderne Welt, wie wir sie heutzutage kennen. Es war ja die Frankreich der 60er, 70er Jahren. Da in der Provinz, da herrschte noch ein gewisser Rassismus Fremden gegenüber. Meine Mutter war nach wie vor eine Fremde, eine Asiatin mit einer gelben Haut, einer flachen Nase, also so fremd. Und das dazu, schicken Sie mal eine Frau, die schon von vornherein diskriminiert wird durch ihre Hautfarbe, ins Gefängnis. Was wäre aus der Frau geworden? Hätte ich dann als junges Mädchen diese Last ertragen können, meine Mutter in den Knast geschickt zu haben? Nein. Also mir war deshalb die andere Wahl lieber, zu sagen, nein, es geht mir gut, es ist mir nichts passiert und ich ertrage es einfach und bin dazu gestanden.
Und Ihre Mutter hat die ganzen 9 Jahre nichts gemerkt?
Sie hat bis zu ihrem Tod nichts gemerkt, ja. Das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird bei den Lesungen. Wie kann eine Mutter in einem kleinen Haus, also das war wirklich ein kleines Haus von 80 Quadratmetern, zu siebt haben wir da gelebt, also sprich enge Räume, wirklich aufeinander gelebt, ohne Keller, ohne Speicher. Wie kann eine Mutter es nicht merken? Also bei uns war das ganz einfach. Ich muss dabei, wenn ich das erkläre, an den Fritzl denken, der ein ausgeklügeltes System hatte. Mein Vater hat auch ein System entwickelt. Und zwar hatten wir damals ein vietnamesisches Lokal aufgemacht, ein paar Meter von unserem Elternhaus, also so um die 30 Meter von da entfernt. Und mein Vater hat ganz einfach an den Eingangstüren, also auf der Nordseite, auf der Südseite, Klingeln eingebaut, sodass er genau wusste, wenn jemand hineingeht oder hinausgeht, dauert es ungefähr 3 Minuten, bis diese Person ins Elternhaus kommt. Und wenn er dabei war, mich zu missbrauchen oder mich zu streicheln oder irgendwas von mir zu wollen, dann wusste er genau, okay, 3 Minuten habe ich, dann kann ich in Ruhe meine Hose zumachen und wieder ins Wohnzimmer mich begeben und dort den Fernseher anschalten. Ja. Also diese Zeitspanne hat mir immer das Leben schwer gemacht. Ich habe immer gehofft, dass jemand kommt und uns entdeckt. Und also er hat in der Angst gelebt, dass jemand uns entdeckt. Und ich habe in der Hoffnung gelebt, dass jemand uns entdeckt. Ja.
Und Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat bis zu ihrem Tod nichts erfahren. Sie haben
Richtig.
Es bewusst nicht gesagt.
Bewusst. Ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Ja, ich habe mir vorgenommen, es ihr zu verschweigen, damit ich ihr schöne Jahre schenken kann. Also, weil ich verkörperte auch das, was sie sich immer gewünscht hat. Ich bin das Einzige von den 5 Kindern, das studiert hat. Also ich habe Abitur gemacht, ich habe dann ein Stipendium bekommen vom französischen Staat, ich habe dann Sprachen studiert, habe mein Diplom als Dolmetscherin gemacht und schließlich bin ich gereist und habe mich selbstständig gemacht. Ich habe eine Kunsthandlung aufgemacht, ich wurde erfolgreich, ich habe einen lieben Mann geheiratet und habe eine ideale, heile Familie. Also sie durfte das alles miterleben und diese ganzen Erlebnisse als Oma und Mutter, das wollte ich ihr schenken und das bedauere ich nicht. Für mich, was mich persönlich betrifft, würde ich es nach wie vor genauso machen.
Es gab dann noch eine zweite Szene, Sie haben auch anderen Menschen versucht, das zu zeigen, durch ein Bild, das Sie gemalt haben. Das
ja,
war dann eine
ja.
in Furtwangen, sie ja. in Furtwangen gelebt haben. Auch da nicht die erhoffte Reaktion.
Ja, also ich muss sagen, wäre ich zu dem Zeitpunkt damals so gescheit, so reif gewesen wie heutzutage, hätte ich die Worte gefunden. Damals war ich jung. Ich war, also das erste Mal mit der Offenbarung an meiner Mutter, da war ich 13 Jahre alt. Und das mit der Zeichnung, da war ich 10,5. Ein Kind mit 10,5 Jahren, das schon seit Jahren missbraucht wird, schwer missbraucht wird, ist nicht in der Lage, sich auszudrücken. Ein Kind in diesem Alter ist, also behaupte ich, also ich war nicht in dem Alter in der Lage, mich auszudrücken, Worte zu finden. Ich war nur in der Lage, etwas zu zeichnen, zu zeigen, hier, fragt bitte nach. Aber zu sagen, er tut mir das an oder mein Vater, also den Täter, beim Namen zu nennen, das war damals unmöglich.
Und ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, es war nach dieser Stelle mit dem Bild, als dann der Vater in Furtwangen auftauchte und sie, war ein ganzes Wochenende
das war
allein.
Davor. Das war davor. Also er kam dann und hat dieses schreckliche Wochenende mit mir verbracht, als ich ganz alleine zu Hause war. Also ich habe da damals bei meiner Schwester gelebt. Und ausgerechnet an diesem Wochenende wollte meine Schwester verreisen mit ihrem neuen Freund. Und das habe ich ja natürlich gestattet. Ich hatte freie Bude, endlich mal Freiheit. Und ja, das war kein Problem. Gerade an diesem Wochenende kam mein Vater aus Frankreich, um uns zu besuchen. Und er fand mich alleine zu Hause. Und ja, es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ja. Und danach, also 3 Monate später, haben sich meine Schulleistungen verschlechtert und ich war eigentlich nicht so gut drauf und ich habe dann angefangen, die Schule zu schwänzen, weil ich das Gefühl hatte, dass niemand da war für mich und ich musste es verdauen. Und diese Zeichnung war für mich eine Art des Verdauens, also der Verdauung.
Sie haben es dann ja geschafft, sich von dem Missbrauch durch den Vater zu befreien. Auch auf eine sehr drastische Art und Weise. Was haben Sie gemacht?
Ja, mit 15 Jahren habe ich die Gelegenheit bekommen, mit meinem älteren Bruder Daniel ins Karate-Training zu fahren. Er nahm dort Unterrichtsstunden und der Lehrer hat ihm da den Gefallen getan, indem er mich auch mal trainieren ließ mit jungen Männern. Es hat nichts gekostet und natürlich habe ich dieses Angebot gerne angenommen, weil ich gesehen habe, wie mein Bruder Daniel ein größeres, besseres Selbstbewusstsein entwickelte mit der Zeit. Und dann habe ich mir heimlich gewünscht, auch so stark zu sein, weil ich sehr sensibel war und eigentlich ein liebes Mädchen. Also ich habe es jedem recht gemacht. Ja, und ich habe dieses Training 2 Jahre lang besucht und habe mich verhauen lassen, habe natürlich auch zugeschlagen, aber das hat mir Kraft gegeben und nach meinem gescheiterten 2. Selbstmordversuch mit 17 Jahren, als es mir nicht gelang, da habe ich die Kraft gehabt, einfach mich körperlich zu wehren.
Und dann haben Sie Ihrem Vater gesagt, jetzt ist Schluss?
Ja.
Sonst?
Ja, sonst töte ich dich. Sonst bringe ich dich um. Ganz einfach. Ich habe ihn da gewürgt. Und er war ja schon dunkelrot, muss ich sagen. Er hat Schmerzen gehabt am Hals. Und ich wäre, glaube ich, auch in der Lage gewesen, ihm was anzutun.
Trotzdem, also Ihr Vater lebt noch?
Ja.
Sehen Sie ihn?
Nicht mehr. Nein, nicht mehr. Also wir haben uns vor 3 Jahren gesehen. Und gesprochen haben wir uns bis August letzten Jahres. Und er hat ja inzwischen mitgekriegt, dass das Buch erschienen ist. Und er hat auch über den Inhalt erfahren. Und ja, dann brauche ich nicht so sehr viel dazu sagen. Er hat den Kontakt abgebrochen.
Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass Sie diesen Kontakt noch aufrechterhalten haben.
Ich würde sagen, das hat ein bisschen mit der Gewohnheit zu tun. Dadurch bedingt, dass ich jahrelang und jahrzehntelang meine Mutter immer wieder eingeladen habe und mit ihr verreist bin und sie auch mit in den Urlaub genommen habe. Ich habe natürlich meinen Vater auch mitgenommen, damit es nicht auffällt, damit meine Mutter keine Fragen stellt. Und ich habe meinem Vater verziehen. ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich so frei damit umgehen kann. Ich habe ihm längst verziehen, seit Jahrzehnten schon, eigentlich seit 25 Jahren. Also seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin, habe ich verstanden, dass es wichtig für mich ist, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Um frei zu sein, um wirklich in die Zukunft blicken zu können, ist es für mich wichtig gewesen, zu verzeihen, aus tiefstem Herzen.
Ja, das haben Sie jemals den Gedanken gehabt, dass Ihr Vater durch die Justiz zur Rechenschaft gezogen wird?
Meinen Sie die göttliche Justiz oder die menschliche?
Zunächst mal die rein weltliche, menschliche Justiz.
Nein, also die Gesetze sprechen dagegen. Im Moment ist es so, dass es verjährt ist, nach 30 Jahren. Und natürlich glaube ich auch von seiner Verhaltensweise her, dass er gehofft hat, dass er die Jahre gezählt hat. Hoffentlich sagt sie nichts, hoffentlich sagt sie nichts. Und als die 30 Jahre vorbei, also vergangen sind, dann hat er in Anführungsstriche Ruhe gehabt. Aber ja, das ist die menschliche Justiz. Da glaube ich nicht sehr daran, muss ich sagen.
Wird das Buch auf Französisch erscheinen?
Oder gewiss, eines Tages. Ja. Nein, es ist noch nicht erschienen und es wird bestimmt in Französisch erscheinen, ja. Mhm. Ja.
Weil Sie göttliche Justiz schon angesprochen haben. natürlich wollen wir nicht zu viel verraten von dem Buch, aber dennoch glaube ich, eines würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen. Ihr Vater ist an Krebs erkrankt, zweimal. Und beim ersten Mal ist er dann nach Lourdes gefahren und nach der Rückkehr geheilt worden.
Richtig.
War das für Sie nicht wie ein Schlag ins Gesicht, dass da eine göttliche Instanz für ihn eingegriffen hat?
Nein. Und zwar, es war mein Wunsch. Ich muss sagen, während des Missbrauchs, also während diesen ganzen Jahren, habe ich ihm das angewünscht. Ich sage es offen, ich habe ihn gehasst. Ich habe ihm Sachen angewünscht. Ich habe den lieben Gott, also den Himmel, gebeten, ihn zu bestrafen. Ja, jedes Mal. Und als die Strafe kam, als mein Vater plötzlich erkrankte, habe ich Angst bekommen und ich habe Mitleid bekommen. Ich habe gesehen, wie meine Mutter leidet. Sie war alleine, sie hatte keinen Führerschein, sie musste die Kinder versorgen, sie war alleine gelassen, sie hatte keine Freunde oder so gut wie keine Freunde. Sie vermisste ihn, sie war auf sich gestellt mit uns Kindern und hatte eine immense Verantwortung. Sie machte sich wirklich große Sorgen um unsere Zukunft. Und natürlich hat sie auch den Gedanken gehabt, dass das Jugendamt uns Kindern auch wegnehmen könnte und so weiter. Und das habe ich natürlich mitbekommen. Wir hatten Geldsorgen und dann habe ich es bedauert. Und dann habe ich wieder den Himmel gebeten, mir zu helfen und meinen Vater leben zu lassen. Und daher, als mein Vater unerwarteterweise, er war ja schließlich im letzten Stadium der Krankheit, er wurde nach Hause geschickt, um zu sterben. Als mein Vater genas, habe ich es als göttliches Zeichen interpretiert und war dankbar, dass meine Gebete erhört wurden.
Wie ist Ihre Beziehung zu Gott heute?
Eine sehr lebendige Beziehung. Ich nenne Gott Himmel. Für mich ist es eine Einheit. Es ist etwas, was mich umgibt, also was uns Kreaturen umgibt. Es ist etwas Gewaltiges, Starkes, Vertrauenwürdiges, etwas, das ich liebe und etwas, was ständig mit mir in Kontakt ist. Also es besteht eine Beziehung, ja. Ich bin verdrahtet, würde ich sagen. Ich rede, ich denke oft, also eigentlich täglich. Ich habe meine Diskussion mit Gott. Ich bin nicht immer einverstanden mit den Sachen, die er geschehen lässt. Ich bekomme meine Antworten.
Ja, hier ist das Diakradio mit Talk um 5. Unser Gast heute, Isabel Müller, eine Frau mit einem bewegten Leben, eine Frau, die 9 Jahre von ihrem Vater missbraucht wurde und mit Hoffnung, Kraft aus diesem Tal herausgekommen ist, ihren Weg gegangen ist. Sie haben vorhin wunderschön gesagt, Sie sind verdrahtet mit Gott. Jetzt kommt ja Ihre Mutter aus einer Kultur, in der es noch viel mehr als nur Gott gibt, sondern Geister, Geistwesen. Kann man sagen, Sie sind auch in dieser Richtung verdrahtet?
Ja, gewiss. Ja, also ich wurde so erzogen, also in völliger Freiheit erzogen. Meine Mutter hat nie versucht, uns etwas, also uns eine Philosophie oder Denkweise aufzuzwingen. Wir mussten selbst über die Dinge nachdenken. Sie hat uns nur zu spüren gegeben, dass es eine Kraft gibt, die Kraft der Natur um uns. Es ist alles lebendig und all diese Sachen, die uns umgeben, seien es Kreaturen oder sogar Gegenstände, werden imprägniert von dem, was wir denken und fühlen. Und mit diesem Wissen und mit dieser Verhaltensweise bin ich groß geworden.
Und Dinge vorher zu ahnen und durch Visionen etwas zu sehen, das begleitet Sie auch eigentlich fast das ganze Leben.
Es gibt immer noch, ja.
Ja, immer noch. Es gibt eine ganz frühe Episode. Auch das fast unglaublich verrückt, was Ihnen da passiert ist. Sie stehen als kleines Mädchen, ich weiß nicht mehr genau in welchem Alter jetzt, auf der Straße. Sie sehen ein Auto auf Sie zukommen.
Ja.
Und Sie haben sofort
acht.
Das Gefühl,
ich war acht Jahre alt. Ja.
Da stimmt was nicht.
Ja.
Da ist was nicht in Ordnung. Mhm. Und es war auch nicht in Ordnung.
Es war nicht in Ordnung. Das war ein Entführungsversuch. Ja. Und das habe ich genau gespürt. Ja. Mhm. Ich habe es genau gewusst.
Ja. Genau, es ist gut gegangen.
Es ist gut gegangen, genau. Da hatte ich himmlische Helfer.
Mhm. Das waren ja auch Männer, die Sie als Mädchen eben entführen wollten.
Ja.
Ich habe Sie beim Lesen im Verdacht gehabt. Ihre Mutter hat ja dann versucht, die zu finden. Die
ja.
Männer, die Polizei hat sich nicht sehr dafür interessiert. Ihre Mutter hat es versucht. Es waren offensichtlich auch Pädophile.
Mhm.
Glauben Sie, Ihr Vater hatte da was mit zu tun?
Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also auf den Gedanken bin ich, um ehrlich zu sein, noch nie gekommen.
Mhm.
Ich habe mir diesen Gedanken noch nie gemacht.
Da müssen wir auch nicht
weiterverfolgen. Ich weiß es
jetzt.
Nicht, ja. Das wäre Spekulation.
Ja.
Ja.
Gut. Bleiben wir bei den Visionen,
ja.
Die Ihnen oft geholfen haben, auch in verschiedenen Situationen im Leben. Sie sagen heute immer noch, gibt es das? Eine komische Frage, aber wie lebt man damit?
Man lernt, damit umzugehen. Klar, am Anfang, also wenn man jung ist, ja, als diese Sachen der Vorhersehung passierten oder der Vorahnungen oder der Träume, also als ich als Kind festgestellt habe, dass ich gerade ein paar Sachen vorher im Traum gesehen hatte oder dass ich gerade etwas gesagt hatte, das geschehen ist, da bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, warum ist es so? Ich habe es genau gewusst oder ich habe es genau gesehen oder ich habe es geträumt. Und da sagte sie etwas Schönes, dass der Himmel spricht immer über die Unschuld der Kinder.
Isabel Müller ist heute Gast bei uns in Talk um 5 im Diagradio. Ihr Buch, Frau Müller, heißt Phönix Tochter. Und wir können es jetzt nicht zeigen, weil wir im Radio sind, aber es hat ein wunderschönes Coverbild. Das zeigt Sie als kleines Mädchen, zweieinhalb,
ja.
Mit Ihrer Mutter. Und auch wenn wir jetzt viel über den Vater gesprochen haben und das, was er Ihnen angetan hat, die Mutter ist ein ganz, ganz wesentliches Element in Ihrem Leben gewesen. Und ohne die Mutter und die Kraft, die Mutter Ihnen vermittelt hat, und auch die Hoffnung, überhaupt Lebensschicksale zu meistern, wären Sie Ihren Weg wahrscheinlich nicht so gegangen.
Das ist richtig. Ja, sie war mein Vorbild und ist es immer noch. Also in schweren Situationen denke ich immer daran, was hätte sie gemacht.
Wie würden Sie Ihre Mutter charakterisieren?
Charakterisieren? Eine lebendige Frau mit viel Tiefe. Ein freundlicher, lieber Mensch.
Aber ein starker Mensch.
Ein starker Mensch.
Sie hat selbst ja auch nicht die einfachste Kindheit gehabt und dann die Entscheidung, die Heimat zu verlassen. Sie ist ja, glaube ich, auf eigene Initiative dem Mann dann gefolgt. Dann
das war nach der Niederlage der Franzosen in Dien Bien Phu. Da hatte mein Vater seine Absicht erklärt, meine Mutter nach Frankreich zu holen. Der hat ihr einfach eine Adresse gegeben und ein bisschen Geld dagelassen. Und sie hat sich natürlich angestrengt, um falsche Papiere ausstellen zu lassen, um das Land zu verlassen. Ja. Aber sie war schon immer sehr selbstständig. Also als Kind, muss man sagen, hat sie schon mit knapp 12 Jahren ihre Familie verlassen. Sie ist davongelaufen, ausgerissen.
Und dann eben auch dem Vater nach Algerien gefolgt. Das War auch nicht einfach.
Nein, da hat sie sich als blinde Passagierin eingeschifft, mit Kind.
Mhm. Verrückt. Wahnsinnig. Und dann, gut, Sie haben es vorhin mal gesagt, es ist ja das Frankreich der 60er Jahre.
Ja.
Nicht anders als in Deutschland der 60er Jahre, provinziell, nicht gerade sehr freundlich Fremden gegenüber. Und dann kommt ihre Mutter in die französische Provinz und dann macht sie auch noch ein Restaurant auf.
Ja, warum auch nicht? Warum es nicht? Es war für sie eine Lösung, um ihre vielen Kinder zu ernähren und um zu überleben, weil mein Vater nicht in der Lage war, eine Arbeit zu finden. Also er hat hier und da gearbeitet, aber nach einiger Zeit wurde er immer entlassen oder ist gegangen, hat gekündigt und es war ihm nicht recht. Und er hat ja seinen Hass entwickelt gegen den Franzosen und war verbittert und wurde später auch noch krank. Und daher vergingen ja über 10, 12 Jahre, bis er schließlich eine Umschulung machte, um einen Job zu finden. Aber diese ganzen Jahre, da hat meine Mutter uns ernährt. Sie hat das Geld verdient.
Und sehr erfolgreich.
Ja, also so erfolgreich, dass wir nie hungern mussten. Mhm. Und so erfolgreich, dass sie sich nach und nach Trachten machen lassen konnte und ab und zu ins Kino gehen konnte oder so. Ja,
ja, von diesem Anfang, ich sag mal, Dorfrestaurant, da kamen die Leute aber dann auch von weiter her.
Ja, von
und
Paris
wurde
sogar.
Immer beliebter.
Ja, ja, weil sie war eine hervorragende Köchin. Ja.
Ihre Mutter starb 2003.
Ja.
Wie groß war oder ist noch die Lücke, die Ihre Mutter hinterlassen hat?
Ich sehe es nicht als Lücke. Ich sehe es als Übergang. Ich traure nicht. Meine Mutter und ich haben dieselbe Einstellung gehabt, was dem Tod betrifft. Der Tod ist nur ein Übergang. Es ist ein anderer Zustand. Sie ist da, das weiß ich. Und daher habe ich da keine Traurigkeit und muss da nicht wirklich Abschied nehmen. Ich muss ja Abschied nehmen von ihrem Körper. Ihr Körper wurde eingeäschert. Ich habe selbst die Asche zerstreut im Garten. Aber ihr Geist ist da, ihre Seele ist da, ihre Liebe ist bei uns, ja. Ihr Geruch sogar, das habe ich einmal erlebt seit ihrem Tod, dass ich sie deutlich gerochen habe bei uns im Haus. Und sie spricht mit mir in Zeichen, die ich interpretieren kann. Das ist das Schöne.
Mhm. Hm? Sie haben Ihre Mutter ja einen ganz großen Wunsch noch erfüllt,
ja.
Nämlich noch einmal die alte Heimat wiederzusehen.
Richtig.
Und es war für Sie, ja, wie war das, auch ein Stück in die Heimat kommen? Sie sagen ja auch immer, 50% steckt die asiatische Mentalität in Ihnen. Sie sagen, Sie sind Eurasierin.
Ja.
War das dann dieser Besuch in Vietnam ein Kulturschock oder auch ein Stück Ankommen?
Es war ein Stück Ankommen. Es war ein großer Wille, in mir angenommen zu werden. Es war eine Suche nach den Wurzeln. Ich habe allerdings festgestellt, dass ich auch dort als Eurasierin nicht als Vietnamesin angenommen werde. Also sprich, dort war ich auch fremd, genauso wie ich in Frankreich fremd war. Dann muss man einfach umdenken und sagen, gut, wenn ich in Frankreich fremd bin und in Vietnam fremd bin, gehört mir eigentlich die Welt. Was will ich mehr?
Isabel Müller, Phönix-Tochter, mit dem Untertitel Die Hoffnung war mein Weg. Ganz wichtiger Untertitel, wie ich finde.
Ja.
Denn die Hoffnung, das hat sie ja auch in die Kraft gegeben, weiterzumachen. Wir hören noch einen Ausschnitt. Wir waren vor der Musik im Gespräch über den Besuch mit ihrer Mutter in Vietnam.
Ja.
Und ihre Mutter hat ja auch die Familie dort die ganze Zeit nicht gesehen. Ich glaube auch keinen Kontakt gehabt.
Ja, durch den Krieg.
Durch den Krieg. Mhm. Und dann begegnen sich ihre Mutter und der Bruder, also
Richtig.
Ihr Onkel,
ja.
wieder. Und das hören wir uns mal an.
Gut. Früh am Morgen verließen wir die Stadt. Immer wieder fuhren wir an kleinen Siedlungen vorbei. Schließlich erreichten wir die Küste. Hier offenbarte sich uns streckenweise ein atemberaubendes Panorama. Menschenleere Strände und paradiesische blaue Lagunen, im Hintergrund am Horizont einzelne grüne Berge. An einem einsamen, unendlich langen Strand ragten auf einmal ganz unvermittelt einige Gebäude hervor, darunter unser Hotel. Wir waren an unserem Ziel angelangt. In einem neuen Telegramm baten wir Lee, uns hier zu treffen. Die Zeit bis zu seinem Eintreffen verbrachten Meloine und ich mit Postkartenschreiben und mit langen Spaziergängen, deren Höhepunkt darin bestand, einen Blick auf den Fang der Fischer zu werfen. Lange vor Tagesanbruch versuchten die Männer, auf runden, abenteuerlich wirkenden Flößen weit draußen immer wieder ihr Glück, während ihre Frauen am Strand auf sie warteten und derweilen die Netze flickten. Eines Vormittags, genau um 10:45, entdeckten wir in der Ferne drei Gestalten, die uns zu Fuß entgegenkamen, zwei Männer und eine Frau. Bei uns angelangt, gab sich der ältere Mann als Le, Mutters Bruder, und die Frau als ihre Schwester Tau zu erkennen. Les erwachsener Sohn begleitete die beiden. Ihnen war die große Anstrengung ihres Zweitagemarsches in der schwülen Hitze anzumerken, sie waren völlig erschöpft. Trotz dieser Erschöpfung und obwohl meine Mutter eine Frau war, verbeugten sie sich in aller Demut vor ihr. Meloine stand als die Älteste nun ganz oben in der Familienhierarchie. Weil Le im Gegensatz zu Tau meiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war, dachte ich keine Sekunde daran, seine Worte anzuzweifeln. Meloine zeigte hingegen überhaupt keine Gefühlsregung. Mit bewusster Distanz sagte sie, »Bruder, erzählen Sie mir etwas aus Ihrer Kindheit, ein besonderes Erlebnis.« Ich konnte es nicht fassen. Knapp 50 Jahre waren seit ihrem letzten Zusammensein vergangen und jetzt, anstatt ihn zu umarmen, verlangte sie Beweise. Geduldig erzählte der Mann einige Geschichten, unter anderem auch, wie er sein Hinterteil an heißer Brühe verbrannt hatte. Mutter blieb ruhig und nickte, doch damit nicht genug. Würden Sie mir Ihre Narben von damals zeigen? Es war unglaublich. Erst als Onkel Le seine Hose herunterließ, am Strand vor allen Leuten, und uns stolz seine vernarbte Pobacke zeigte, erst da öffnete sie ihre Arme für ihn und beide fingen an zu weinen.
Das war auch eine bewegende Szene vorhin. War das typisch für Ihre Mutter, diese Skepsis?
Ja,
sie eigentlich schon. Sie hat erst mal gar nicht geglaubt, dass das...
Sie hat es gespürt, aber wollte sicher sein. Also es waren schließlich 5 Jahrzehnte vergangen und das war ja, denke ich, eine berechtigte Reaktion von ihr. Mhm. Ja, ich glaube, innerlich hat sie sich natürlich gewünscht, dass es ihr Bruder ist und es war ja ihr Bruder, klar. Aber sie musste ganz sicher sein.
Haben Sie heute noch Kontakt zu der Familie in Vietnam?
Nein, habe ich nicht. Mein Vater hat die ganzen Adressen zerstört nach dem Tod meiner Mutter. Er wollte jede Art von Beziehung zu diesem Land vernichten. Aber was ich wiederum gemacht habe, ich habe Kontakt aufgenommen mit der vietnamesischen Botschaft in Berlin und da habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Verwandten zu finden. Das werde ich auch tun, weil ich schließlich später diese Schule bauen möchte in Vietnam und da werde ich sicherlich die Unterstützung einiger Verwandten brauchen. Mhm.
Aber Sie waren ja nicht nur einmal in Vietnam, Sie haben das Land öfter besucht.
Ja. Mhm.
Und, sage ich mal, vielleicht ein bisschen provokant, an einer Stelle merkt man auch, dass das asiatische Blut in Ihnen fließt. Das war nämlich, Sie fahren durch das Land, Sie sehen die Kunsthandwerker und sagen sich sofort, könnte man doch vielleicht verkaufen hier.
Ja.
Die Geschäftstüchtigkeit ist so ein bisschen...
Im Blut drin, Blut, ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja.
Also Sie haben dann einen Kunsthandel... Aufgemacht,
ja. Ein Gewerbe angemeldet, spontan. Ich war gleich beim ersten Mal, das war im Jahre 1990, nach meiner Ankunft, nach ein paar Wochen wusste ich, dass ich nach meiner Rückkehr ein Gewerbe anmelden würde. Und ich habe meinen Mann gebeten, mir eine Blitzüberweisung zu machen, damit ich mit einem 32-Fuß-Container nach Hause kommen könnte. Ja, ich habe gleich Waren eingekauft und es war schon fest.
Aber auf die Idee, jetzt länger in Vietnam zu bleiben, zu leben, sind Sie nicht gekommen?
Natürlich habe ich diesen Gedanken gehabt. Ich denke an später, wenn ich mal diese Schulprojekte verwirklicht habe, werde ich sicherlich einige Wochen, einige Monate dort verbringen, weil ich dieses Projekt betreuen möchte und sehen möchte, wie es wächst, wie es verwirklicht wird. Allerdings ist es nicht das ideale Land für mich. Nein. Ich bin noch nicht angekommen. Es wäre falsch, das zu sagen. Dafür bin ich noch nicht genug gereist. Ich möchte noch viele Länder entdecken.
Jetzt haben Sie aber schon angedeutet, Schulprojekt in Vietnam hängt damit zusammen, dass Ihre Mutter selbst keine Schule besuchen durfte?
Richtig. Es wurde ihr verwehrt, weil sie ein Mädchen war. Und das war auch ein Grund, weshalb sie auch fast zu Tode verprügelt wurde. Damals als junges Kind als sie erwischt wurde, wie sie da ein Schulbuch von dem Bruder betrachtete. Und ihre einzige Aufgabe war damals, später verheiratet zu werden an einen Unbekannten und mit 12, 13 Jahren schon nach der Vermählung ein Kind zu bekommen, um später die Familie und die Schwiegerfamilie zu ernähren. Das waren die Aussichten, ohne Bildung. Also heutzutage ist es anders. Die Menschen haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen, Mädchen und Jungen. Das ist Pflicht. Allerdings damals im Vietnam der 30er, 40er Jahren war das nicht der Fall.
Und Sie haben gesagt, Sie brauchen Unterstützung. Also dürfen Sie gerne noch ein bisschen erzählen noch über dieses Schulprojekt, was genau dann da entstehen soll.
Ja, es ist ein langer Weg. Also es ist so, dass ich gewisse Ziele habe. Natürlich auch durch meinen Bekanntheitsgrad die Veröffentlichung zuerst der mütterlichen Biografie. Anschließend die Verfilmung. Da bin ich sicher, dass es ein guter Stoff ist. Und später möchte ich Gelder sammeln und Menschen bewegen, die mir dann diese Unterstützung schenken, um dort ein Stipendium, also ich habe schon den Namen, Stipendium namens Doughty Cook, das ist der Name meiner Mutter, ins Leben zu rufen, um dort eine Schule für Mädchen in einer abgelegenen Provinz zu schenken, zu bauen. Ich weiß ungefähr, wie viel es mir kosten würde, 100.000 Euro. Es sollen 8 Klassenzimmer werden, ein Lehrerzimmer und eine kleine Bibliothek.
Schon sehr konkret.
Ja, es muss immer konkret sein. Wenn man Ziele hat, muss man sie klar definieren und so können sie verwirklicht werden.
Wir dürfen ein Land nicht vergessen. Wir haben über Frankreich gesprochen, über Vietnam. Deutschland darf nicht fehlen, denn Ihre Beziehung zu Deutschland begann schon sehr früh.
Ja.
Wie kam das dazu?
Ja, das war gerade in der Phase, in der mein Vater krank war. Mein Bruder Daniel war noch da. Er ist 5 Jahre älter als ich. Ich lebte noch zu Hause. Und da war die Sorge da von meinen Eltern, dass das Jugendamt eingreifen könnte. Und um mich ein bisschen verschwinden zu lassen, hat man mich ganz einfach nach Deutschland geschickt. Dort lebte bereits meine 16-jährige Schwester. Und erstmal für ein paar Wochen über die Sommerferien und aus diesen 6 Wochen sind 1,5 Jahre geworden. Und in Furtwangen war das, also im tiefen Schwarzwald. Und dort habe ich Deutsch und Englisch gelernt und habe ich die ersten Wurzeln geschlagen.
Ihr Vater war ja auch der Antrieb, die Kinder nach Deutschland zu schicken. Ist ein bisschen überraschend. Damals war doch eigentlich noch Deutschland und Frankreich die Beziehung nicht so ideal.
Ja, es hatte eher wenig zu tun mit Deutschland. Es war Zufall. Der Antrieb bei meinem Vater war, dass er die Kinder aus dem Haus haben wollte. Mhm. Es war ihm prinzipiell egal, wohin die Kinder kamen. Deutschland kam zustande, das liest man auch im Buch, als mein Vater reiste und dort eine Geliebte hatte. Also er war ja ein Schürzenjäger und hat meine Mutter immer wieder betrogen. Und die letzte Geliebte, die er dort fand, war eine deutsche Frau im Schwarzwald. Und so kam es, dass er dort Kontakte knüpfte und dass er eine Arbeitsstelle fand für meine Schwester, die damals noch nicht genau wusste, was sie werden wollte.
Und dann tauchte in Ihrem Leben ein junger Mann auf, eines Tages in einem Sportwagen,
ja.
Von dem Sie erst gar nicht so begeistert waren.
Ja, ich war überhaupt nicht begeistert. Ja, ich habe ihn gehasst. er verkörperte eigentlich all das, was ich verabscheute. Also so dieses Auftreten, so cool, würde man heute sagen. Lässig und selbstbewusst und er sah natürlich umwerfend aus und war es gewohnt, dass die Frauen ihn anhimmelten und ja, das habe ich nicht getan. Also sein Verhalten hat mir schon von vornherein gestunken. Ich habe gedacht, so viel Arroganz, das kann nicht sein.
Hat ihn das irritiert, dass Sie nicht die gleiche Rolle gespielt haben wie die anderen Frauen?
Ich wollte gar keine Rolle spielen in seinem Leben. Er kam in Begleitung einer wunderschönen Frau. Ich hörte, dass er da einige Stunden sitzen würde, habe ich die Flucht ergriffen. Ich habe mir eine Schüssel gepackt und bin in den Wald verschwunden, habe Heidelbeeren gesammelt und habe gewartet, bis die Herrschaften weg waren. Da war ich 18 Jahre alt. Das war meine erste Begegnung mit diesem scheußlichen Macho.
Ja, und die Hörer ahnen natürlich schon, in welche Richtung das geht.
Ja.
Dieser, sage ich mal, scheußliche Macho ist heute Ihr Ehemann.
Ja, seit 25 Jahren. Ein perfekter Mann, also ein liebevoller Vater, ein toller Freund, ein tiefer Mensch. Also ein Mann, zu dem ich hochblicke. Ja. Endlich mal einen gefunden.
Glauben Sie, dass Ihre Art ihn auch ein bisschen verändert und geprägt hat?
Natürlich. Man wird sich immer ähnlicher. Das ist wie mit einem Hund. Klar, es färbt ab. Also ich habe einige Eigenschaften von ihm übernommen und er hat Eigenschaften von mir übernommen. Und da ich davon ausgehe, dass wir gute Eigenschaften haben, ja, ist es sehr bereichernd gewesen.
Und Sie sind mir auch gefolgt. Es gibt ja auch eine abenteuerliche Episode hier im Buch, als Sie in
Kasachstan
waren und auch zu einer Zeit, in der es noch keine Globalisierung, glaube ich, in der Form gab wie heute. Da haben Sie auch einiges erlebt.
Genau, das war Abenteuer pur. Mhm. Ja, ich hatte Russisch gelernt und als er mich fragte, ob ich Lust hätte, ihm zu folgen nach Kasachstan, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich bin ja schließlich noch nie gereist wirklich und das ist für mich die beste Gelegenheit, die Sprache ein bisschen aufzufrischen und eine neue Kultur kennenzulernen. Und dort habe ich mit ihm ein Jahr verbracht, das ganze Jahr 87, und das war wirklich Abenteuer, ja. Da habe ich auch ein Stück meines Herzens gelassen.
Lassen Sie uns zum Ende der Sendung nochmal zur Hoffnung zurückkommen. Denn wir haben ja auch gar nicht alles in Ihrem Lebensweg besprechen können in der Sendung, aber das lassen wir einfach für die Hörer, die sollen das Buch lesen. Sie haben wirklich einige Schicksalsschläge erlebt, auch weil Sie jetzt gerade Ehe und Familie angesprochen haben. Ihr Mann ist krank geworden, eine Ihrer beiden Töchter ist schwer erkrankt. Und bei allem spürt man immer diese unbändige Kraft, ich will da durch, ich will da weitermachen und auch die Hoffnung dabei.
Ja.
Ja, Sie haben es geerbt von der Mutter, aber ich denke, das ist ja auch nicht etwas, was man einfach so hat. Da muss man doch auch etwas selbst tun dafür. Und jeden Tag auch dieses Leben annehmen.
Ja, was man zu tun hat, ist ganz einfach. Sage ich immer wieder, man muss nur an sich glauben. An das glauben, was man tut. Und man sollte das Gute herbeirufen. Also diese Hoffnung behalten. Die Hoffnung. Solange es Hoffnung gibt, da gibt es immer wieder eine Möglichkeit, aus dem Loch zu kommen.
Ja, und ich denke, das Leben auch so annehmen, dass man eben sagt, es hat Höhen und Tiefen und man muss durch alles durch.
Das Leben sucht man sich nicht aus. Ich sage immer, man kann es immer wieder ein bisschen beeinflussen. Aber da, wo es darauf ankommt, ist, dass man das Beste daraus macht und aus den Fehlern lernen und sich entwickeln.
Ich denke auch, durch die Lektüre dieses Buches kann man auch lernen, wie man Schicksalsschläge meistert. Wir sind gespannt schon auf das nächste.
Ja.
Gibt es da schon einen Termin?
Termin noch nicht, nein.
Okay, dann müssen wir warten.
Ja.
Ich sage nochmal, wie das Buch, das aktuell auf dem Markt ist, heißt Phönixtochter, die Hoffnung war mein Weg, von Isabel Müller, erschienen im Krüger Verlag. Frau Müller, schön, dass Sie hier waren. Es war eine wirklich spannende Sendung mit Ihnen.
Mhm.
Und ja, dann bleibt uns noch einfach uns zu verabschieden. Die Musikauswahl und die Technik hatte Anastasia Romanenko. Mein Name ist Wolfgang Wegner. Wir wünschen Ihnen, die Sie zugehört haben, alles Gute. Werden Sie bald gesund.
Diag Radio.